Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 309.
SWR 2 Aula.
Heute mit dem Thema der PISA-Schwindel, eine Polemik gegen die neue Testkultur. PISA hat uns wieder fest im Griff. Vor ein paar Tagen wurden die Ergebnisse des neuen Tests veröffentlicht. Es gab leichtes Aufatmen. Ja, die Schüler und Schülerinnen sind etwas besser geworden, aber nach wie vor gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern, erhebliche Unterschiede. Nach Erscheinen dieser nationalen PISA-Studie gab es in der öffentlichen Diskussion die üblichen Reaktionsmuster. Die einen plädierten für die Ganztagsschule, die anderen dagegen. Die einen wollten das dreigliedrige Schulsystem sofort abschaffen, die anderen wollten, dass alles so bleibt, wie es ist. PISA hat dazu geführt, dass wir kein Vertrauen mehr haben in unsere Schüler und Schulen. Und das liegt vor allem daran, dass wir Deutschen viel zu unkritisch mit dieser Studie umgehen. Das sagt Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Oberstudiendirektor und ehemaliger Leiter eines Gymnasiums in Bayern. Er hat Zweifel an der Repräsentativität von PISA, er hält nichts von der Testeritis, nichts von Legendenbildung um Ganztagsschulen, nichts vom Mythos der angeblich vorbildlichen Finnen. In der SWR2-Aula erklärt Kraus, warum PISA für ihn sehr viel mit Schwindel zu tun hat.
Mir ist der Kragen geplatzt. Das dürfte ich als Pädagoge eigentlich nicht sagen. Er ist mir dennoch geplatzt, weil die öffentliche bzw. veröffentlichte Debatte um die deutschen PISA-Ergebnisse mittlerweile zur Kampagne geworden ist. Vor allem aber ist mir der Kragen auch geplatzt, weil gewisse PISA-Deuter meinen, mit hochselektiv verbreiteten und ebenso einseitig interpretierten PISA-Ergebnissen das gesamte deutsche Schulsystem und auch die gesamte Schülerschaft Deutschlands in Misskredit bringen zu können. Deshalb will ich mich anlegen mit unseren PISA-Gouvernanten samt ihren Schauermärchen. Aber PISA hat nicht nur mit Schauermärchen zu tun, sondern noch mehr mit Schwindel, und zwar in zweierlei Hinsicht. Schwindel ist zum einen ja das Ergebnis einer Täuschungsabsicht. Da schwindelt einer, weil er seine wahren Absichten verbergen will. Schwindel ist aber auch das Ergebnis einer vorübergehenden oder chronischen geistigen Absenz, eine Störung der Orientierung aufgrund von Benommenheit oder gar Trunkenheit. PISA hat mit beiden Arten von Schwindel zu tun, mit Täuschung und mit Taumel, damit zugleich mit Politik und mit Psychologie. PISA hat mit Politik zu tun, wo aber Politik ist, sind Propaganda und Kampagne, zumal in der Bildungspolitik nicht weit. Wir kennen dies seit Jahrzehnten, nämlich seit der größenwahnsinnigen Reformitis der 68er mit ihrer Vision von der angeblichen Egalität aller Menschen, Strukturen, Werte und Inhalte. Und PISA hat mehrfach mit Taumel und insofern mit Psychologie zu tun. Wie im Höhenrausch geben manche Pisaner vor, mit einem 120-Minuten-Test untersuchen zu können, wie gut die jungen Menschen auf Herausforderungen der Wissensgesellschaft vorbereitet sind. Außerdem, siehe Stichwort Höhenrausch, kaum war irgendeine schulpolitische oder schulpädagogische Schnapsidee mit PISA begründet worden, stand sie schon vor der Heiligsprechung zum Wundermittel. Aber gläubige Pisaner müssen auch einstecken können. Sie sollten Polemik sogar herbeisehnen, denn Wahrheit ist eine spottfeste Angelegenheit, die aus jeder Ironisierung umso frischer hervorgeht. Rund 10.000 Seiten Studien und dergleichen sind seit 2002 allein in Deutschland zu PISA erschienen. Das Internet steht dem nicht nach. Bei einer Google-Suche landet man unter dem Stichwort PISA weltweit fast 11 Millionen, deutschsprachig 2,5 Millionen Treffer. Aber diese Inflation läuft im Endergebnis auf eine Trivialisierung, ja Banalisierung der Bildungsdebatte hinaus. Seinen Niederschlag findet dieses Niveau nicht zuletzt in einem schnellen Profit, den viele mit PISA meinen machen zu können. Der erste PISA-Ergebnisband war jedenfalls noch nicht trocken, da schossen schon die Verlagsprodukte aus dem Boden mit Titeln wie PISA Power Training für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis, 15 Gebote des Lernens, Schule nach PISA, wann ist mein Kind PISA-fit? Kurz und gut, unsere Jugend hat etwas anderes verdient als ein ständiges Herumgenöle. Unsere Jugend hat ihre Schwächen, aber sie hat auch ihre guten Seiten. Und nicht wenige Jugendliche sind bodenständiger als so mancher Erwachsene, von dem man ohnehin sagt, es gibt sie nicht mehr, es gibt allenfalls die Postadoleszenten. Zurück aber zu Pisa. Man kann die Studie natürlich nicht einfach wegwischen. Das Ergebnis ist auch auf den zweiten Blick nicht berauschend. Man muss sich mit ihm genau auseinandersetzen. Dies will ich tun. Dazu zunächst 6 Widersprüche, Zweifel, Diagnosen. Zum ersten. Ich habe Zweifel an der Repräsentativität. Inwieweit PISA-Aufgaben lehrplanmäßig, also curricular gültig, valide sind, ist nicht unumstritten. Hier kommen Experten zu sehr unterschiedlichen Aussagen. Zwischen 32% und 82% der Experten sagen, das hat mit Lehrplänen etwas zu tun. Und inwieweit die Stichproben solcher Studien repräsentativ sind, ist ebenfalls skeptisch zu beurteilen. Vergleicht man die nationalen Ergebnisse verschiedener internationaler Testungen, so ist vieles überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Tschechien, Neuseeland, Frankreich, Russland oder Zypern schneiden je nach Test PISA oder TIMSS, Third International Mathematics and Science Study, mal ganz oben oder ganz unten ab. Und ähnlich gravierende Differenzen ergeben sich, wenn man die nationalen Rangplätze einerseits bei PISA und andererseits bei der Grundschulstudie IGLU vergleicht. Neuseeland, Island, Norwegen liegen bei PISA recht gut, bei IGLU fallen sie zurück. Umgekehrt lagen Ungarn und Lettland bei PISA zurück, positionierten sich aber bei IGLU ganz vorne. Das heißt, wir haben es bei Testungen à la PISA, TIMSS oder IGLU mit äußerst instabilen und nicht unbedingt repräsentativen Ergebnissen zu tun. Ein zweiter Punkt. Die Tatsache, dass im internationalen Vergleich Länder mit Einheitsschulen gut abgeschnitten haben, sagt überhaupt nichts aus über das Leistungsvermögen der Gesamtschule oder Einheitsschule in Deutschland. Gesamtschule in Deutschland ist vielmehr out, denn die Empirie hat eindeutig nachgewiesen, dass deutsche Gesamtschule jedenfalls zu teuer und zu leistungsschwach ist. Die sogenannte BU-Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, die Studie heißt ausgeschrieben Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter, weist eindeutig aus, Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen etwa rangiert leistungsmäßig und auch hinsichtlich sozialen Lernens um 2 Jahre hinter der Realschule. An diesen Befunden ändert auch die Hofberichterstattung deutscher Agenturen und Tageszeitungen seit November, Dezember 2002 über das angeblich herausragende Abschneiden 2 deutscher Reformgesamtschulen nichts. Mit Musterschulen oder Traumnoten ist da nichts. Was die PISA-Ergebnisse der Laborschule Bielefeld und der Helene Lange Gesamtschule Wiesbaden nämlich betrifft, so sind deren Ergebnisse schlicht und einfach falsch dargestellt. Beide Schulen sind, gemessen an ihrer Schülerklientel, stinknormal durchschnittlich. Faktum ist, alle Gymnasien und viele Realschulen in Deutschland haben bessere Werte als diese Schulen. Wenn Gesamtschulkräfte in Deutschland zudem von der Gesamtschule schwärmen, weil diese soziale Selektion vermeide, dann verschweigen sie, dass knallharte soziale Selektion nach dem Geldbeutel der Eltern nicht in Deutschland, sondern in Ländern mit Gesamtschulen stattfindet. In England, in Frankreich, in den USA laufen die Eltern der Gesamtschule davon, wenn sie es sich leisten können, ihr Kind für Jahresgebühren von 15.000 Euro in eine Privatschule zu schicken. Wie man sieht, in allen Ländern, wo der öffentliche Schulsektor an Akzeptanz verliert, und ich behaupte, das tut er wegen der Gesamtschulen, wächst der private Sektor. Ein dritter Punkt. Ich möchte mich auseinandersetzen mit Legendenbildungen um die Skandinavier-Ergebnisse. Denn seit Jahrzehnten pilgern progressive deutsche Bildungspolitiker nach Skandinavien. Dort sind angeblich alle Visionen verwirklicht, die man in Deutschland nicht verwirklichen konnte. Dabei rangiert etwa Dänemark bei PISA 2000 und 2003 gerade eben auf den Rängen zwischen 12 und 26. In den Naturwissenschaften findet sich Dänemark zuletzt sogar nur noch vor den Schlusslichtern Portugal, Türkei und Mexiko. Aber widmen wir uns kurz dem PISA-Sieger Finnland. Dieses weite Land mit seinen etwa 5 Millionen Bewohnern wurde geradezu zum Mythos und zum Pilgerland hochstilisiert. Finnland hat eine sehr homogene Bevölkerung, also keine Probleme mit der schulischen Integration von Migrantenkindern. Laut Statistik haben von den finnischen Schülern nur 1,2% Eltern, die beide im Ausland geboren sind. Zum Vergleich, in Deutschland sind es unter der PISA-Population 15,2%. Finnland hat eine sehr ausgeprägte, beneidenswerte Lesekultur. Womöglich hat dies auch mit den kurzen finnischen Tagen zu tun, an denen es nur für 6 Stunden von 9 bis 15 Uhr Tageslicht gibt und die viel Zeit lassen für lange Leseabende. Vor allem aber dürfte das damit zu tun haben, dass die Finnen sehr stolz auf ihre Sprache und auch auf ihre Literatur sind. Die finnische Nationalliteratur entwickelte sich nicht zuletzt aufgrund langer schwedischer Fremdherrschaft und langer russischer Hegemonie. Die Kinder lernen demzufolge das Lesen von den Eltern angestiftet und nach elterlichem Vorbild sehr rasch und intensiv. Das hat übrigens auch mit der Tatsache zu tun, dass die meisten ausländischen Fernsehfilme nicht synchronisiert, sondern mit finnischen Untertiteln ausgestrahlt werden. Welches Kind möchte da nicht bald Englisch verstehen und Finnisch lesen können? Und dann sollte man nicht übersehen, dass die Rahmenbedingungen für finnische Schulen optimal sind. Die Schulen haben als Einzelschule im Schnitt 120 Schüler und die durchschnittliche Klassenfrequenz liegt bei 18,2, in Deutschland bei 23,9. Unterrichtsausfall gibt es nahezu nicht, denn es steht eine Vertretungsreserve an Lehrern zur Verfügung. Ein herausragendes Merkmal des finnischen Systems ist sodann sein Fördersystem. Schwächere Schüler werden sehr früh in Spezialkurse aufgenommen. Das betrifft etwa ein Sechstel der Schüler. Flankierend arbeiten an den Schulen viele Psychologen, dazu gibt es Schulschwestern für die vorbeugende Gesundheitserziehung. Ansonsten ist auch in Finnland nicht alles Gold, was glänzt. Gar nicht vorbildlich stehen die Finnen etwa da, wenn es um die Zufriedenheit ihrer Schüler mit Schule geht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dazu im Sommer 2004 eine Jugendstudie veröffentlicht. In 35 Ländern Europas und Nordamerikas wurde unter anderem die Freude der Schüler an der Schule erfragt. Ergebnis: unter den 15-Jährigen, also den PISA-Getesteten, rangiert Finnland auf Platz 35, also dem letzten. Und in keinem anderen PISA-Land liegen die jeweiligen Migranten so weit hinter dem jeweiligen Landeswert wie in Finnland. Während im OECD-Durchschnitt und auch in Deutschland übrigens Migranten ca. 40 PISA-Punkte hinter dem jeweiligen Landeswert liegen, fallen sie in Finnland um rund 70 Punkte, also etwa 2 Schuljahre zurück. Ein vierter Punkt betrifft auch eine Legende. Die Legende von der angeblichen sozialen Disparität des gegliederten Schulwesens. Verschiedentlich tun Schulpolitiker so, als müssten sie via Abitur und Studium Sozialpolitik betreiben. Dahinter steckt mehr oder weniger unverstellt die Idee, der Staat habe individuell oder familiär bedingte Begabungs- und Leistungsunterschiede zu begradigen. Übrigens extrapolierte man diesen Gedanken, so müsste am Ende konsequenterweise die Forderung nach Abschaffung der Familie stehen. Davon unabhängig, seit Ende der 60er Jahre geht der Vorwurf durch die Lande, das gegliederte Schulwesen würde soziale Ungleichheiten produzieren. Vor über 30 Jahren mag das der Fall gewesen sein. Die Bildungsreserven waren bei weitem nicht ausgeschöpft. Damals erwarben aus einem Geburtsjahrgang in Deutschland rund 5% das Abitur. Das sprichwörtliche katholische Mädchen vom Lande war früher selten unter den Abiturienten. Daran hat sich Gewaltiges geändert. Die Gymnasiastenzahlen schnellten in die Höhe. Zudem dominieren heute die jungen Frauen. Sie stellen mit 55% den größten Anteil der Abiturienten und erzielen zudem die deutlich besseren Abiturnoten. Gleichwohl halten manche Parteien, Gewerkschaften, verschiedene Erziehungswissenschaftler unvermindert an ihrer Theorie von der sozialen Disparität des gegliederten Schulwesens fest und fordern eine drastische Steigerung der Abiturientenquote. Aber die Quoten an Studierenden und an Akademikern sind völlig unzureichende Kriterien für die Charakterisierung eines Bildungswesens. Denn Studium ist international nicht gleich Studium. Ein solches Quotendenken verwechselt Quantität mit Qualität. Beispiele: in Finnland und in den USA etwa gilt die Ausbildung zur Krankenschwester als Hochschulausbildung. Dieses Beispiel zeigt, dass viele deutsche Schul- und Berufsabschlüsse unterhalb der sogenannten akademischen Schwelle den gleichen Rang haben wie andernorts Hochschulabschlüsse. Die soziale Durchlässigkeit des Bildungswesens vieler anderer Länder ist zudem ein statistisches Artefakt. Wenn in Finnland die Tochter eines Industriearbeiters Krankenschwester oder Erzieherin wird, dann gilt sie als Aufsteigerin in akademische Ränge. In Deutschland trotz gleichwertiger Ausbildung nicht. Eine fünfte Diagnose, ein fünfter Widerspruch. Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung wird ja seit ein, zwei Jahren in Deutschland zum schulpolitischen Quantensprung hochstilisiert. Hochstilisiert zur Allzweckwaffe gegen schwache PISA-Ergebnisse. Da tut etwas mehr Realismus Not, in der nationalen wie auch in der internationalen Betrachtung. Und es liegt ja seit dem Jahr 2003 ein interessantes Gutachten des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung vor. Dieses Gutachten leitet aus einschlägigen Forschungsbefunden des In- und Auslandes folgende Kernsätze ab. Die Ganztagsorganisation hat demzufolge keine Auswirkungen auf das Leistungsniveau der Schulen. Möglicherweise hat eine Verlängerung aktiver Lernzeit in der Schule einen gewissen positiven Effekt auf die kognitiven, also intellektuellen Fähigkeiten lernschwacher Schüler, während der Wegfall elterlicher Unterstützung bei sozial höher gestellten Familien negativ zu Buche schlägt. Beides zusammen kann eine Nivellierung im Leistungsbereich bewirken. Nun, außerdem, da viele Ganztagsschulen zugleich Schulen in privater Trägerschaft sind, sei angefügt, die angebliche Überlegenheit privater Schulen bei PISA ist ebenfalls eine Legende. In PISA findet sich dafür jedenfalls, was Deutschland betrifft, keinerlei Bestätigung. Und ich will noch eine sechste Diagnose, einen sechsten Befund, eine Psychodiagnose quasi anschließen. Fast alle anderen PISA-Nationen reagierten auf PISA anders als die Deutschen, nämlich gelassen und unaufgeregt. Fragt man etwa Lehrer aus den USA, Frankreich oder Italien nach PISA, wissen sie zumeist nicht, worum es geht. Bei uns ist das anders. Wie Narziss hat sich Deutschland in sein masochistisch verzerrtes Selbstbild verliebt. Mit klammheimlicher Freude, also verklemmt, schaut man auf unsere schlechten Rangplätze in der PISA-Tabelle. Und ein anderes Stichwort sei aufgegriffen, die pseudopädagogische Schwatzhaftigkeit, denn unsere PISA-Debatte leidet an Logorö. Karl Kraus, der wortgewaltige Wiener Lästerer, hat einmal gesagt, es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Lebte Karl Kraus heute noch, man darf sicher sein, er hätte Entsprechendes über die Sprache der modernen Schulpolitik und Schulpädagogik losgelassen. Denn keine Ideen zu haben, aber trotzdem auf Geschwätzigkeit zu machen, ist zum Markenzeichen der Schuldebatte um PISA herum geworden. Logorö also. Medizinisch Bewanderte nennen es krankhafte Geschwätzigkeit, weniger sensible Gemüter Sprechdurchfall. Sechs Konsequenzen, die ich gezogen wissen möchte. Erste Konsequenz, wir brauchen eine Renaissance des Leistungsprinzips in Schule und Erziehung und in der Gesellschaft insgesamt. Die Kluft zwischen unserer Freizeit- und Spaßgesellschaft und den Anforderungen an Bildung wird immer größer. Wenn die Alten aber auf dem Trip zur 30-Stunden-Woche sind, müssen wir uns nicht wundern, wenn die jungen Leute keine 45-Stunden-Schul- und Hausaufgabenwoche haben wollen, die sie aber haben müssten, wenn sie anspruchsvollen Schulstandards gerecht werden wollten. Ich plädiere gleichwohl für eine Leistungsschule und für eine Schule der Anstrengung. Es muss Schluss sein mit der Erleichterungspädagogik. Was dabei herauskommt, sei die jüngste orthografische Erleichterungspädagogik. Dabei hätte es einen anderen, effektiveren und preiswerteren Weg als das vorliegende Rechtschreibchaos gegeben, um die Rechtschreibleistungen unserer Jugend zu verbessern. Ganz einfach. Wir hätten die Rechtschreibung in den Schulen wieder ernster nehmen sollen. Mit anderen Worten, Schule ohne klare Zielsetzungen und ohne Anstrengungsprinzip geht nicht. Alles zu dürfen und nichts zu sollen, das funktioniert nirgends, weder in der Gesellschaft noch in der Erziehung. Meine zweite Forderung lautet, wir brauchen eine Offensive für sprachliche Bildung. Das Beherrschen der Sprache ist unter den sogenannten Schlüsselqualifikationen nämlich die zentrale. Denn alle Schlüsselqualifikationen haben mit Sprachbeherrschung und Sprachanwendung zu tun. Ein Bildungssystem aber, das die sprachliche und literarische Bildung vernachlässigt, verschlechtert für junge Menschen die Entwicklungschancen und leistet damit einer Dekultivierung Vorschub. Das geschieht aber. Zumindest hat sich Beliebigkeit breit gemacht. Nicht wenige Bundesländer beförderten Gebrauchstexte inklusive Bedienungsanleitungen in den Rang wichtiger Textsorten. Immer mehr Bundesländer reduzieren bereits den Grundschulwortschatz. Angesagt sind jetzt nur noch 700 Wörter. An vielen Schulen begnügt man sich, anstatt von den Schülern das Durchbeißen durch einen Roman zu verlangen, mit der haarkleinen Analyse von Fluten kopierter Textauszüge. Nein, das ist Leseverhinderungspädagogik. Außerdem geht es nicht an, dass keine andere Kulturnation der Welt ihre Muttersprache als Schulfach so stiefmütterlich behandelt, wie es die Deutschen tun. Ganze 16% aller Unterrichtsstunden entfallen auf das Fach Deutsch. Woanders sind es 23, 26%. Auf das Fach Deutsch, das man im Abitur in Deutschland zudem abwählen kann. Und noch eines, was zur sprachlichen Bildung gehört. Wir müssen endlich unsere Schulbibliotheken ausbauen. Die Südtiroler machen mit ihrem sehr guten PISA-Ergebnis vor, dass sich dies lohnt. Ein dritter Punkt betrifft die Migranten. Migrantenkinder sind in Sachen Bildung in Deutschland Risikogruppen. PISA gibt Auskunft darüber. Im Bereich Mathematik erreichte Deutschland bekanntermaßen mit 503 Punkten einen mittleren Wert. Deutsche Schüler ohne Migrationshintergrund erzielen hier 527 Punkte, also nahe am finnischen Wert. Deutsche Schüler mit nur einem im Ausland geborenen Elternteil 508 und Kinder zugewanderter Familien 454, Kinder der ersten Migrantengeneration 432 Punkte. Das entspricht in etwa übrigens dem PISA-Ergebnis der Türkei. Diese Ergebnisse belasten nicht nur die betreffenden Kinder, sondern auch deren Klassen. Laut PISA 2000 führt ein Ausländeranteil von mehr als 20% an einer Schule zu einer, wörtlich, sprunghaften Verringerung des Lern- und Leistungsniveaus. In Australien, in Kanada, in den USA sieht das anders aus. Dort erzielen Migrantenkinder in etwa dieselben PISA-Werte wie die Kinder ohne Migrationsgeschichte. Allerdings ist das in diesen drei Einwanderungsländern wohl weniger eine Leistung der Schulen, sondern Ergebnis einer anderen Migrationspolitik und einer anderen Haltung der Migranten zu Fragen der Integration und zur Landessprache des Einwanderungslandes. Etwas Allgemeines, ein viertes, aber sehr wichtig. Abseits inhaltlicher und struktureller Reformen ist die Steigerung des Bildungsniveaus eine Frage der Motivation der Adressaten und Subjekte von Bildung, nämlich der Schüler und ihrer Familien. So wie aber die PISA-Diskussion bislang gelaufen ist, findet diese Motivation nicht statt. Vielmehr wird unseren Schülern und deren Familien immer wieder eingeredet, dass ihre im Durchschnitt schwächeren Leistungen eine Folge des Systems seien. Wenn Schüler und ihre Eltern aber permanent eingeredet bekommen, dass ein Misserfolg am System liegt, dann ist es nicht mehr mein Misserfolg. Und wenn es am System liegt, kann ich es mir in der Welt bequem machen. Die ständige öffentliche Debatte um die angebliche oder tatsächliche Benachteiligung sozial Schwächerer durch das deutsche Bildungssystem ist also absolut kontraproduktiv. Wenn sozial schwächere Elternhäuser und deren Kinder dies ständig eingetrichtert bekommen, dann erschlägt dies einfach den Willen, eigene Lernpotenziale zu nutzen. Recht auf Bildung hin, Recht auf Bildung her. Dieses Recht kann nur dann ausgelebt werden, wenn es von einer Pflicht zur Bildung flankiert wird. Es muss uns also gelingen, auch sogenannte bildungsferne Menschen zu Anstrengungen zu motivieren und an ihre Hohlschuld in Sachen Bildung zu erinnern. Damit hängt vielleicht auch der fünfte Punkt zusammen. Es gibt keine Bildungsoffensive ohne Erziehungsoffensive. Da ist etwas überfällig. Die Schule kann aus sich allein heraus jedenfalls keine Steigerung des Bildungsanspruchs erzielen, wenn sich immer mehr Eltern aus ihrer erzieherischen Verantwortung verabschieden. Richtig, nach wie vor nimmt der größte Teil der Elternschaft die erzieherische Verantwortung ernst. Wenn aber die häusliche Vorbereitung der Schüler nicht klappt, dann klappt es in der Schule nicht. Das gilt beispielsweise für das Lesen. Wenn das Lesen zu Hause nicht gefördert wird, zum Beispiel durch Vorbilder, dann klappt es auch später nicht. Denn die Gewohnheiten hinsichtlich Medienkonsum werden im ersten Lebensjahrzehnt gelegt oder eben nicht. Das beginnt mit dem Erzählen und Vorlesen zu Hause. Und ein weiterer, ein sechster Punkt liegt mir sehr am Herzen. Bildung ist erheblich mehr als das, was PISA misst. Wir brauchen eine Schulleistung und vor allem eine Bildung jenseits von PISA. Wir müssen uns in Sachen Bildung auch wieder auf den Eigenwert des Nichtmessbaren besinnen. Bildung kann ansonsten nicht eigentlich zweckgebunden sein. Deshalb sage ich, erhalten wir uns doch bitte das, was Schule neben dem Funktionalen auch ausmacht. Chor, Orchester, Big Band, Theatergruppe, Kleinkunstbühne, Schulsportmannschaft, Weihnachtsbasar, Partnerschaften. Es geht um Muse und um Müßiggang. Im Lande eines Bach und Beethoven, eines Kant und Hegel, eines Goethe und Schiller sollte man das nicht vergessen. Zum Schluss noch einmal. Es gilt, unsere Jugend zu verteidigen. Mittlerweile ist es nämlich so weit, dass nicht deren vermeintliche Bildungsdefizite unsere Jugend auf dem internationalen Parkett benachteiligen, sondern dass ihre Chancen dadurch geschmälert werden, dass ihr Können in typisch deutscher Manier schon zu Hause schlecht geredet wird. Wer schließlich nimmt noch einen deutschen Absolventen, wenn dessen eigenes Land nicht von seiner Qualifikation überzeugt ist? Ansonsten sollten wir uns ganz selbstbewusst trösten. Unsere Schüler werden auch in Zukunft mehr leisten, als es das vereinte PISA-bewegte Expertenwesen oder Expertenunwesen aus Schulpolitik und Schulpädagogik überhaupt zulässt.
Das war in der Reihe SWR 2 Aula ein Vortrag des Oberstudiendirektors und Leiters des Deutschen Lehrerverbandes Josef Kraus. Titel: Der PISA-Schwindel – Eine Polemik gegen die Testkultur. Weitere Informationen zum Autor und seinen Büchern erhalten Sie unter der Internetadresse www.swr2.de/wissen. www.swr2.de/wissen. Dort können Sie auch das Manuskript des Vortrags herunterladen.
Sie hören Deutschlandradio Kultur, es ist 20 nach 7. Der Journalist und Buchautor Uwe Borg befürchtet, dass für die Erhaltung der Gesundheit zunehmend mehr aus der eigenen Kasse bezahlt werden muss. Im politischen Feuilleton geht er jetzt der Frage nach, ob sich damit auch die Rolle der Ärzte verändert.
Der Mann war besser als sein Ruf. Nicht nur, dass er offensichtlich ein geschickter Operateur war, dass er sich als Augenarzt mit dem Stechen des grauen Stars einen Namen machte und einen sogenannten Polypenhaken erfand, er gründete in Magdeburg auch die erste deutsche Arzneimittelfabrik. Johann Andreas Eisenbart, 1663 in Oberviechtach nahe der tschechischen Grenze geboren und 1727 im hannoverschen Münden gestorben. Dieser königlich-preußische Rat und Hofokulist war gleichermaßen Medikus wie überaus erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsmann. Zu Zeiten seiner größten Erfolge zog er mit einer gemischten Entourage von 120 Leuten über Land. Dieser Tross umfasste nicht nur chirurgische Gehilfen, sondern auch Komödianten, Musikanten und Akrobaten zum Anlocken des Publikums. Auf eigens gedruckten Werbezetteln empfahl er sich damit, bereits mehr als 3000 Operationen zum Segen seiner Patienten durchgeführt zu haben. Nicht nur das Beispiel des geschäftstüchtigen Dr. Eisenbart belegt, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung historisch gesehen oft eher die Funktion einträglicher Geschäfte als die hochstehender Moral war. Den Menschen zu helfen war gut, damit aber auch gutes Geld zu verdienen noch besser. Der Versuch, die Medizin etwas aus dieser Verbindung mit der Monetik zu lösen, sie zu einer öffentlichen Aufgabe zu machen und den Arzt damit vom Zwang zu befreien, mit dem Heilen auch das ganz persönliche, merkantile Heil anzustreben, ist noch nicht sehr alt. Erst im 18. Jahrhundert geriet beispielsweise den europäischen Herrschern die Förderung der Medizin als staatliche Aufgabe ins Blickfeld. Leider geschah dies jedoch nicht, weil die Potentaten sich etwa plötzlich als selbstlose Gutmenschen profilieren wollten. Ihnen ging es schlicht darum, nach einer Schlacht mit Hilfe von Ärzten möglichst viele Soldaten möglichst schnell wieder kampffähig zu machen. Im 19. Jahrhundert war es nicht viel besser. Staatliche Gesundheitspflege hatte jetzt dafür zu sorgen, dass angesichts der oft mörderischen Lebens- und Arbeitsbedingungen im Gefolge der industriellen Revolution die Arbeiter nicht allzu früh dahingerafft wurden. Staat und Wirtschaft brauchten relativ gesunde Bürger, um wachsen zu können. Heute hat sich die Situation nahezu umgekehrt. Heute haben wir rein ökonomisch gesehen eher einen Überschuss an Menschen. Und die sind auch noch so gesund, dass sie älter werden als je zuvor. Unsere Wirtschaft benötigt nicht mehr jede Hand und das Militär braucht glücklicherweise auch kein Übermaß mehr an Soldaten. Wiederum rein ökonomisch betrachtet wird die Medizin damit unwichtiger. Im vom Kölner Medizinethiker Klaus Bergdolt konstatierten ewigen Widerstreit zwischen Lebensschützern und Utilitaristen, zwischen denen, die dem Leben einen nicht berechenbaren Wert zumessen und denen, die diesen Wert sehr wohl in Euro und Cent berechnen zu können glauben, geraten erstere damit ins Hintertreffen. Das Menschenbild, so Bergdolt, das eine Gesellschaft entwirft, bestimmt ganz entscheidend auch ihr Gesundheitssystem. Wenn unsere nun aber zu meinen beginnt, vor einer ärztlichen Leistung müsse zunächst einmal deren Rentabilität geprüft werden und das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten sei im Prinzip nicht anders zu beurteilen als das zwischen einem, nun ja, Fischhändler und seinem Kunden, dann stehen die Chancen vermutlich schlecht dafür, dass der Charakter der Medizin als gemeinsame öffentliche Aufgabe auch weiterhin anerkannt bleibt. Alle Kranken gesund zu machen ist unmöglich. Das stellte vor mehr als 2000 Jahren schon Hippokrates fest. Er wird recht haben. Aber wer sagt denn, dass diejenigen, die gesund werden, nur diejenigen sein dürfen, die dafür auch entsprechend zahlen können? Es sind nicht nur die Pessimisten, die in dieser Situation befürchten, dass unsere Medizin wieder auf das System eines Dr. Eisenbart zurückfällt. Die Erhaltung der Gesundheit wird privatisiert. Der Arzt als Unternehmer sorgt für sich, und diejenigen seiner Patienten, die ihn sich leisten können.
Bittere Medizin, verabreicht von Uwe Borg. Sein Manuskript finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage www.deradio.de. Stichwort politisches Feuilleton. 4 Minuten vor 7:30.